herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. An diesem herrlich frühlingshaften Tag passend dazu ein sonniger Gast mit einem Namen wie aus einer Romantikkomödie. Lilli Holunder, Schauspielerin, Soapstar, Sportlerin, Podcasterin, Häuslebäuerin, zweifache Mutter, Ehefrau des ehemaligen HSV-Torwarts René Adler und die neue in der ZDF-Erfolgsserie Notruf Hafenkante. Das sind viele Themen. Schön, dass du Zeit mitgebracht hast. Herzlich willkommen, Lilli Holunder.
Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein. Das ist meine Auszeit.
Und es ist eine Premiere. Ja, freut uns auch. Und du hast offensichtlich, ich sag gerade, frühlingshaftes Wetter auch schon Frühlingsgefühle, so sommerlich, wie du schon angezogen bist.
Ja, ich fordere jetzt den Frühling heraus. Ich habe keine Lust mehr auf Winter, es reicht.
Bist du einer, die auch Winter nicht so gerne mag?
Ja, was heißt nicht so gerne mag? Ich habe extrem schlechte Laune, wenn es nasskalt ist. Und ich arbeite sehr daran, dass ich dann irgendwie trotzdem ein normaler, gut gelaunter Mensch bin. Und es fällt mir sehr schwer.
Oh, okay. Gibt es irgendwie was, was du sagst, das mache ich und dann steigt die Laune?
Naja, also ich, das ist ein bisschen spießig, aber ich schlafe grundsätzlich nur mit Heizkissen. Im Winter, weil ich bin halbe Südländerin, ich bin Kölnerin, ich brauche die Sonne, ich brauche die Wärme. Also es fällt mir wirklich sehr schwer, dieser Wind, der in die Gelenke zieht. Ich gewöhne mich langsam dran, ich laufe immer draußen in einer Bettdecke rum von Jacke. Ja, aber es ist schon hart, der Winter in Hamburg.
Und vor allem, wenn du Kölnerin bist, dann ist ja jetzt so die Jacke-Zeit, wo alle fröhlich sind. Das ist ja in Hamburg nicht unbedingt zu der Jahreszeit jetzt, ne?
Ja. Aber ich muss sagen, ich bin verheiratet, ich bin zweifache Mutter und Karneval habe ich geliebt und auch wirklich, wirklich gut ausgekostet. Allerdings, als ich Single war. Jetzt habe ich nicht mehr so das Verlangen.
Was war dein bestes Kostüm?
Ich war Senatorin Padma Amidala von Star Wars. Ich bin ja so ein kleiner Science-Fiction- und Fantasy-Fan. Und da habe ich alles selber gemacht. Und sie hatte, also ich hatte dann ein Laserschwert, auch wenn es nicht zum Originalkostüm dazugehört. Aber das war schon cool, weil alle erwachsenen Männer auf einmal so mir dieses Schwert aus der Hand genommen haben. Und ich habe gemerkt, wie, ja, es steckt in allen Kind und jeder will damit spielen. Also,
ja, weil man muss ehrlich sagen, für alle, die den Kölner Karneval nicht kennen und immer so denken von außen, das sind Außerirdische, was machen die da? Es ist einfach sehr flirty auch. Ne? Und wenn man das richtige Kostüm hat und hat vielleicht noch mit einer Clique Mädels unterwegs ist, funktioniert Hammer.
Frauen gehört die Welt an Karneval, ja.
Ihr erster Tag als Polizeihauptkommissarin bei Notruf Hafenkante startet rasant. Hinter den Kulissen bei den Dreharbeiten in Hamburg dafür?
Das ist eigentlich immer eine sehr lustige, herzliche Atmosphäre.
Fast jeder kennt sie aus der Serie Verbotene Liebe.
Hallo, hier ist Lisa Brandner.
Lilli Holunder, Schauspielerin, Moderatorin, Podcasterin und Spielerfrau. Doch mit diesem Klischee kann sie nichts anfangen. Mit Ex-Bundesliga-Torwart René Adler ist sie seit 9 Jahren verheiratet.
Wir reden sehr viel über alles, manchmal auch zu viel.
Zurzeit saniert das Paar gerade ein Traumhaus. Ein Nest für die Familie in Hamburg. Mit Power und rheinischer Wärme auf dem roten Sofa. Lilli Holunder.
Wow, ist auch wieder schön, die alten Bilder zu sehen, ne, die man gerade noch gesehen hat.
Gott, war ich jung und Wahnsinn, was ich noch für volle, tolle Fettzellen im Gesicht hatte.
Ach, du siehst auch jetzt fantastisch aus, wirklich, Lilli. Und vor allem das Schöne ist, du hast jetzt auch wieder eine Rolle. Du hast ja zwischendurch wegen den Kindern aufgehört, die sind jetzt 2 und 4. Und jetzt spielst du wieder, und zwar in Notruf Hafenkante, ZDF-Erfolgsserie und natürlich hamburgensisch. Wie gefällt es dir da?
Es ist einfach eine zweite Familie, die ich gefunden habe. Also ich habe nicht das Gefühl, zur Arbeit zu fahren, sondern ich fahre zur zweiten Family. Man hat Insider-Witze mit dem Kameramann, mit dem Lichtmenschen, mit der Kostümbildnerin. Es ist herrlich. Also ich wurde, glaube ich, noch nie so warm empfangen und aufgenommen und habe mich nach 2 Tagen einfach als Teil des Teams gefühlt. Und das ist gerade in unserer Branche was wir nicht häufig haben, weil wir ja manchmal da ein paar Drehtage haben, dann sind wir irgendwie für ein Projekt mal kurz in der Stadt oder dort. Und mir hat einfach dieser Anschluss an ein Team, diese Insider-Witze, dass man nicht nur der Gast ist, der zu Besuch kommt, das hat mir so gefehlt. Und ich habe es ins Universum rausgeschrien. Ich habe gesagt, ich will jetzt wieder ein Team um mich herum haben. Und das ist in Erfüllung gegangen und es passt einfach wie Arsch auf Eimer.
Und hat dann Notruf Hafenkante das Team einfach irgendwann angerufen und das Universum hat praktisch zurückgerufen? Oder musstest du dich bewerben? Wie macht man sowas bei euch in der Branche?
Ja, also ich habe eine Schauspielagentur. Tour, ganz normal wie jeder oder die meisten Schauspieler. Und dann zwitschert irgendwann oder fliegt irgendwann so eine Anfrage rein. Man wird zum Casting eingeladen. Das sind ja heute häufig E-Castings, also man muss sich selbst aufnehmen und das dann versenden. In dem Fall war es mal wieder ganz oldschool ein Studio-Casting, was auch schön ist, weil man dann auch noch mal ein bisschen mehr die Möglichkeit hat, darauf zu reagieren, wenn man es gerade nicht so macht, wie der Regisseur beispielsweise sich das vorgestellt hat. Dann kann man, wenn er jetzt sagt, spiel mir das mal ein bisschen flotter, frecher, dann kannst du halt reagieren. Sonst bist du so auf deine Interpretation angewiesen und denkst so, ja, okay, das ist für mich so, so gebe ich es mal weiter.
Hast kein Gegenüber, ja.
Genau, und gleichzeitig war es aber auch super aufregend, weil das ganze Team da war. Es war ein ganz normaler Drehtag bei der Hafenkante und am Ende des Tages haben die, ich glaube, 10 Frauen gecastet. Ich habe echt lange gewartet. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche technischen Probleme hatten oder gehangen haben an dem Tag. Ich saß da, glaube ich, 4 Stunden rum.
Hat es ein gutes oder schlechtes Gefühl in den 4 Stunden?
Ja, das wurde immer schlechter, weil das Problem ist ja, eine gewisse Nervosität ist ja gut. Die musst du auch irgendwie benutzen und die bringt dich auch auf Spannung. Aber wenn es dann zu viel wird und wenn du da rumsitzt und die Zeit hast, nachzudenken, dann wird das, ja, dann kippt das halt irgendwann. Und als ich dann dran war, hatte ich mir selber, glaube ich, so einen Druck gemacht, dass ich danach dachte, ich hab's verkackt. Ich hab's einfach verkackt.
Und hast einfach gedacht, die geben dir jetzt die Abfuhr und gut ist.
Ja, ich war mir recht sicher, dass das nichts wird, weil ich glaube, ich wollte es einfach so sehr, dass ich dann einfach ein bisschen krampfy war. Und umso schöner war, als ich dann die Zusage bekommen habe. Ich konnte es dann erstmal nicht richtig glauben. Aber es ist halt so toll, es passt halt auch so gut zu meinem Leben, ne? Mit den 2 Kleinen in Hamburg. Ich komme abends nach Hause und darf meine Family noch sehen. Das ist ein großes Privileg in meinem Business. Also meistens drehst du in irgendeiner anderen Stadt und bist halt irgendwie ein paar Tage, paar Wochen, paar Monate weg, pendelst. Und das ist natürlich toll, dass ich so beides haben darf.
Und wie du sagst, ein tolles Team und auch eine sehr erfolgreiche Serie.
Oh ja, also ihr habt sehr gute Quoten.
Super Quoten, auch mit dir jetzt. Und wir schauen einfach mal rein in dein Ankommen in der Serie, in die erste Folge mit dir.
Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen?
So eine Irre aus dem Pott hat mich gerade fast überfahren, mir dann noch einen Stinkefinger gezeigt und jetzt parkt die Irre auch noch auf dem PK-Parkplatz.
Ach, da kann ich dir gleich Chris Breiberg vorstellen. Chris ist unsere neue Kollegin Isabel Novak.
Aus Essen, oder?
Ihr kennt euch?
Wir hatten schon das Vergnügen.
Es tut mir leid, das vorhin. Ich war im Stress, ich war spät dran, war nicht sicher, ob ich richtig bin und dann geht's halt manchmal mit mir durch.
Abgesehen davon, dass du dich in Hamburg nicht auskennst. Im Auto wirst du zum Berserker und ich soll dich fahren lassen?
Ich kann auch entspannt. Und du kannst mir ja ansagen, wo es lang geht.
Ein Fehler. Ich zieh dich aus dem Verkehr.
Okay, das Kennenlernen war ein bisschen holprig zwischen euch beiden, aber ich finde, es knirscht und knistert, beides. Oder?
Ich glaube, da kann man viel reininterpretieren. Aber vor allen Dingen ist es sehr lustig zwischen uns, ob es jetzt vor der Kamera oder hinter der Kamera ist. Das bringt diese Paarung auch mit sich, dass es immer sehr, sehr locker ist.
Wie ist es für dich jetzt so in Polizeiuniform? Wird man dann automatisch nimmt eine andere Haltung ein?
Ja. Ja, endlich stehe ich mal gerade, weil ich bin immer die Bucklige und ich muss mich immer richtig zwingen, gerade zu stehen. Und die Polizeiuniform, die ist natürlich relativ steif, die hilft einem sehr gut dabei. Und man hat sofort schon so ein kleines Autoritätsgefühl. Ich kann es echt nicht leugnen. Das ist ja auch eine echte Polizeiuniform. Und das macht was mit einem. Das ist so ein bisschen wie, wenn man früher als Kind verkleiden gespielt hat. Also das ist macht richtig, richtig Spaß.
Und statt jetzt dein Lichtschwert, Leuchtschwert.
Exakt.
Aber hat man auch mehr so einen Cowboy-Gang dann automatisch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich gehe breitbeiniger, das ist mir sofort aufgefallen. Aber ich lasse es auch zu, es passt.
Merkst du auch, dass diese Rolle so ein bisschen abfärbt auf dich im Privaten? Also hast du dann diese Haltung oder dieses vielleicht auch mehr Selbstbewusste durch diese Uniform auch im echten Leben als Lilly?
Ja, ich glaube schon. Ich bin jetzt war noch nie ein unsicherer Mensch, aber das macht was mit einem. Also in manchen Situationen habe ich mir auch schon gedacht, so hey, du spielst eine Polizistin, du bist eine taffe Alte, stell dich jetzt nicht so an.
Eine taffe Junge, würde ich sagen.
Oder so.
Also Notruf Hafenkante läuft ja echt schon seit 2007, ist in diesem Monat 18 geworden, erwachsen. Und es gibt Fans, die gucken von Anfang an und verpassen keine Folge. Und seit 2 Jahren produzieren sogar einige dieser Fans einen Notruf Hafenkante Podcast. Christoph Hemke hat die Macherinnen in Winsen und Hamburg getroffen.
Hallo, ich bin Tabea, 26 Jahre alt.
Ich bin Sabrina, 33 Jahre.
Hallo, ich bin Jacqueline, 29 Jahre alt.
Hallo, ich bin Luise, 23 Jahre alt und komme aus NRW.
Zusammen sind wir der Podcast PK21 hört. Einmal in der Woche eine neue Folge. Die Fans von Notruf Hafenkante mit ihrem Podcast. Gefunden haben sie sich über die sozialen Medien.
Mit der Folge Rivalen der Rennbahn habe ich dann den Drang verspürt, okay, jetzt muss ich mich hier mal austauschen und irgendwie brauche ich Gleichgesinnte.
Melanie hatte in der Serie eine Fehlgeburt und dann habe ich gedacht, was ist da passiert, was habe ich verpasst? Und dann musste ich mich austauschen und dann hat man dann ja, Freunde gefunden, Leute gefunden, mit denen man sich gleichgesinnen konnte.
Hallo und herzlich willkommen.
Heute besprechen die Podcasterinnen Falsches Spiel, aktuell aus Staffel 19.
Nebenbei entwickelt sich Chris' Storyline weiter, weil er hat leider das Pokern wieder angefangen.
Und ich finde es halt einfach total cool, dass das jetzt auch wieder über einen längeren Zeitraum gezogen wird und in jeder Folge halt irgendwie immer weiter sich so zuspitzt.
Man bekommt doch schon Sachen manchmal raus und erfährt neue Sachen, von denen man vorher noch nicht gedacht hat, dass es wirklich ein großer Punkt ist in unserer Gesellschaft.
Wenn Sabrina und Luise in Hamburg sind, dann müssen sie unbedingt hierher ans Polizeikommissariat 21. Die Kehrwiederspitze im Hafen, Hauptdrehort der Serie. In Wahrheit sitzt der Wasserschutzpolizei. Viermal im Jahr wird hier gedreht.
Und wenn du Glück hast, weiß das irgendwer und der erzählt es dann weiter.
Das ist auch immer so ein großer Punkt, wenn man dann mehrere Fans aufeinander trifft, weil die kommen auch mal gerne aus dem Süden Deutschlands. Oder nimm halt so eine vierstündige Autofahrt auf sich und abends wieder zurück. Und dann trifft man sich auf der anderen Straßenseite, weil näher kommt man nicht ran. Und dann sitzt man da, man redet. Bei Wind und Wetter.
Wenn die hier drehen, dann haben sie ihre Basis, also ihre Fahrzeuge sowieso hinten. Und dann laufen sie zwangsläufig sowieso an uns vorbei. Und wenn wir dann Glück haben und nett fragen, dann kriegen wir auch mal ein Foto.
Die Podcasterinnen versuchen stets nah dran zu sein am Set. In ihren Folgen sprechen sie gern über große und kleine Filmfehler oder Tricks. Zum Beispiel der mit dem Hinterausgang vom PK.
Wir gehen mal hier zu unserer...
Nicht von der Tür.
Zu unserer Fake-Tür. Da steht eigentlich immer so was, ein Vorbau vor, wo eine Tür eingebaut ist. Und dann ist es der Hinterausgang vom Polizeikommissariat, wo die dann rauskommen.
Es ist einfach total lustig, so genau hinzugucken und dann zu sehen, ah, jetzt sind sie aber mit Jacke eingestiegen und steigen ohne Jacke aus. Und das liegt einfach daran, dass die Aufnahmen am PK ja immer samstags gedreht werden und alles andere unter der Woche.
Und ich glaube, das war, und bei Daisy war das, glaube ich, ähnlich.
Große Ehre, wenn ein Promi mitmischt. Marc Bartel spielt den Chris. Nein. Die Podcasterinnen merken sich jedes Detail oder machen es nach. Auch der eine oder andere Wunsch, im Podcast geäußert, bleibt nicht unbemerkt.
Dass Melanie und Mathis als Paar, also nicht nur als Streifenteam zusammen waren, sondern auch privat ein Paar wurden, das war Fanwunsch.
Wer die mittlerweile mehr als 470 Folgen der Hafenkante kennt, hat viel zu erzählen. Den Mädels vom PK 21 hört, geht der Stoff so schnell nicht aus.
Ja, doch. Also es ist mittlerweile ein großer Teil meines Lebens geworden.
Wahnsinn, wie viel Zeit die doch mit euch verbringen, ne? Die Frauen, die Fans.
Ja, liebe Grüße auch an die Mädels vom PK 21 hört. Also die ist schon cool, so eine ja, krasse Fan-Community hinter uns zu haben.
Ja, und wie genau die hinschauen, ne? Ob ihr die Jacke anhabt oder
denen geht gar
in der nächsten Szene aushabt. Also die sind ganz genau, kontrollieren die Anschlüsse. Aber da sah man ja auch eine Menge Fans. Kehrwiederspitze hier mitten im Hafen. Ist es bei jedem Dreh so, dass da so viele stehen?
Ja, ist natürlich auch, kommt sehr aufs Wetter an, aber bei Wind und Wetter stehen da eigentlich viele Fans, aber auch Touristen, die halt einfach da in der Speicherstadt unterwegs sind und bleiben dann da hängen, weil es natürlich auch spannend ist, mal ein Filmset zu sehen, ein Team in Action. Und das ist schon echt für uns auch immer ein besonderer Tag, weil wir sind irgendwie auf dem Präsentierteller, man hat viel Kontakt zu den Leuten. Gleichzeitig müssen wir uns konzentrieren, die Arbeit gut zu machen. Dann haut dir da immer der Wind um die Ohren. Es ist schon immer, also abends nach so einem Samstag wissen wir, was wir gemacht haben.
Das glaube ich. Und ich kann mir vorstellen, dass man sich auch so ein bisschen unter Druck fühlt, so beobachtet zu werden, oder? Wenn all diesem Publikum um sich herum in den Szenen.
Ich glaube, das bringt der Job ja allgemein mit sich. Ne? Wenn man auf eine Bühne tritt, ob es jetzt Theater ist oder Film und Fernsehen, dann will man ja auch gesehen werden. Das steckt in uns allen. Das ist schon in Ordnung.
Podcast machst du auch einen. Du hast einen eigenen Podcast. Mea Culpa heißt der. Was sind das für Themen?
Tja, wir sind ein sehr satirischer Podcast. Also wir reden über Alltägliches, über Beauty-Gossip mit meinem besten Freund Chris Gebert. Er ist auch Schauspieler und er ist der lustigste Mensch auf der Welt. Wir reden auch immer über meinen Busen. Das ist so der Running-Gag.
Zu groß, zu klein oder was ist da das Thema?
Ach du, der seit den Kindern ist da nicht mehr viel, aber er war mal klasse. Das war mal der Kassenschlager.
Aber so viel Privates gibst du da preis?
Ja, wir sind sehr, sehr, sehr offen und sehr ehrlich. Und deswegen ist der, glaube ich, auch so erfolgreich, weil die Leute das Gefühl haben, ihre beiden besten Freunde sitzen neben ihnen und quatschen einfach drauf los. Wir schneiden auch nicht. Ja. Also wir erlauben uns Fehler und Amps, weil wir das, ja, es ist wie im echten Leben, wenn du mit Freunden zusammenklönst. Und genauso ist es. Und ist sehr, sehr lustig. Sehr unter der Gürtellinie und lustig.
Und überlegst du oder überlegt ihr vorher die Themen?
Ja, so 5 Sekunden vorher. Also wir telefonieren und sagen, okay, was haben wir die Woche erlebt oder was ist in der Yellow Press gerade so unterwegs? Ja. Dschungelcamp ist natürlich jetzt gerade ein roter Faden. Und dann geht's los. Viel Privates.
Schwangerschaft war natürlich auch Thema, die Kids.
Ja, das hat er aber gehasst, weil mein Freund ist gay und er hasst es über Kinder und Stillen. Und er sagt immer gebärst, du bist nur am Gebären. Und das war ihm dann immer too much information, aber er musste da durch. Wir haben auch viele weibliche Hörer und das hat ihn natürlich interessiert.
Ja, und er hat ja bestimmt auch spannende Themen, die du dann interessant findest. Und aufs,
ja, er erzählt denkst. Immer von seiner Wühlmaus. Ist es jetzt die Wühlmaus oder der Maulwurf in seinem Gartenhäuschen um Berlin herum? Also ist wirklich sehr, sehr vielseitig, dieser Podcast.
Und man merkt einfach, dass ihr beide euch richtig gut mögt. Ja. Chris möchte dir das jetzt mal persönlich sagen. Oh.
Witzig, klug, charmant, unfassbar sympathisch und immer umgeben mit einem Hauch prickelnder Erotik. Was? Ach, ich soll es nicht über mich sagen, ich soll es über die Bote. Ach so. Lilly. Es geht mal wieder nur um dich. Wir müssen uns also heute mit dir beschäftigen, denn du hast Platz genommen auf dem roten Sofa und das finde ich richtig geil. Also, was finde ich an dir wundervoll? Ich finde an dir wundervoll, dass du vor allen Dingen erstmal meine Freundin bist und wir schon so lange BFFs sind, dass ich immer auf dich zählen und bauen kann, dass du immer einen ganz besonderen Ratschlag für mich hast. Ich finde, du bist eine ganz, ganz besondere Persönlichkeit und ich bin wahnsinnig dankbar, dass du in meinem Leben bist. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du meine Freundin bist und danke, dass du in meinem Leben bist. Knutsch dich.
Das hat ja ein bisschen Pipi in den Augen.
Oder so hoffe ich. Oder so schön,
habe ich
eine richtige Liebeserklärung.
Habe ich wirklich gar nicht mit gerechnet. Das hat, glaube ich, ich habe das noch nie im deutschen Fernsehen so einen Moment gehabt.
Na, echt? Schön. Auch schön. Also ich fand es auch, als ich es gehört und gesehen habe, das ist einfach schön, wenn man so einen Freund hat, ne?
Ja, wir sind auch schon durch dick und dünn zusammen. Wir telefonieren in der Nacht und auch wenn ich weiß, jetzt warten vielleicht nur noch 2 Stunden Schlaf auf mich, wenn er oder ich eine Krise habe, dann nehmen wir uns die Zeit füreinander. Und das ist, glaube ich, das hat man nicht so oft im Leben.
Bist du überhaupt so der Freundinnen-Freundestyp?
Ich habe viele Freundinnen und auch viele Freunde. Ja. Ich war schon immer auch so ein bisschen kumpelig. Ich habe Sex and the City geliebt. Ich habe mir immer so einen Freundeskreis früher vorgestellt, als ich so in den Teenagerjahren war. Und habe immer gedacht, oh, ich will auch so Freunde haben, mit denen ich über alles gnadenlos reden und lachen kann. Genau. Und wo auch so unangenehme Themen nicht mehr unangenehm werden, wenn man sie zusammen ausspricht. Und das habe ich mit Chris einfach. Und das leben wir absolut in unserem Podcast.
Du bist ja auch mit Geschwistern groß geworden. Das hilft ja schon mal, wenn man so ein Familienmensch ist, von klein auf. Wie warst du überhaupt als Kind?
Naja, ich bin immer der Klassenclown. Ob jetzt bei der Hafenkante oder früher in der Schule oder in der Uni. Ich weiß auch nicht, das geht nicht aus mir raus und ich liebe das auch. Also ich bin, glaube ich, für immer ein Kind. Und in der Familie, ich bin ja halbe Türkin, war halt auch immer so ein derber Humor, ganz normal. Ja. Und es war auch immer schon vielleicht ein bisschen erwachsener der Humor, als wir selber waren. Aber wir sind damit groß geworden. Meine Mutter ist ja auch Schauspielerin. Ich war früh an Filmsets und da habe ich das auch immer mitbekommen. Und mit 3 Schwestern geht es natürlich auch rund. Also da haben wir es uns schön gegeben. Und also jetzt war ich gerade in Köln bei meiner großen Schwester, weil mein Patenkind Geburtstag hatte. Und die ganze Familie war versammelt. Und auf einmal wurden wieder nur Witze auf meine Kosten gemacht. Dann dachte ich nur so, ja, schön, jetzt pickt ihr mich wieder raus und lasst das schön alle raus. Aber ich habe ganz, ganz früh gelernt, über mich selbst lachen zu können. Und ich finde, das hilft in vielen Lebenssituationen, auch wenn man mal nicht so gute Momente hat, auch ernsthaft so ein bisschen ja, Depri ist und frustriert und irgendwie denkt, niemand will einem Job oder eine Trennung hat, konnte ich sogar in solchen Momenten immer mal wieder den Humor finden und drüber lachen und dadurch auch wieder aufstehen. Das hat mir immer sehr geholfen.
Wir haben gerade dich und deine Mutter gesehen, die, wie du sagst, ja auch Schauspielerin ist, Türkin ist. Von ihr hast du so wahrscheinlich auch das Temperament. Der Vater Arzt, Deutscher, aber die Eltern haben sich ja früh getrennt, also sehr engen Kontakt wahrscheinlich auch zur Mutter. Und durch sie bist du auch ganz früh schon in Rollen gekommen und hast gespielt. Und wir haben dich im Archiv gefunden in einer sehr frühen Rolle in der Lindenstraße.
Wie geht's?
Ganz okay. Ich zieh weg nach Berlin.
Ah ja?
Ich will mich da in einer privaten Schauspielschule bewerben. Und wohnen kann ich in der WG von einer Freundin.
Und was sagen deine Eltern dazu?
Die haben keine Ahnung. Ich bin abgehauen, weil es einfach nicht mehr ging seit mit der Sache damals.
Monika braucht Geld für das Zugticket und die nächsten paar Wochen. Meinst du, ihr könntet ihr was leihen? Ja. Deine Eltern werden sich Sorgen machen.
Das ist mir total egal. Die würden mir auch noch das Atmen verbieten, wenn sie könnten. Ich gehe da nicht mehr zurück, nie mehr.
Oh. Erinnerst du noch? Diese Szene oder diesen Dreh?
Ja, ich erinnere mich dran, weil ich so doll in meinen Kollegen verknallt war. Das, daran erinnere ich mich sehr gut. Und ich weiß noch, es war auch ein sehr nettes Team bei der Lindenstraße. Und ich habe, glaube ich, später, als ich bei der Verbotenen Liebe war, dann da noch mal gedreht. Ja. Oh, ich war wirklich verknallt in den Jungen.
Aber ist nichts draus geworden?
Ist nichts draus geworden. Ach. Ich war eine Spätzünderin. Ging alles sehr spät bei mir los.
Das Spielen, wusstest du damals schon, da warst du wieder 15 oder gerade in der Szene, wusstest du damals schon oder hast dir vorstellen können, Schauspiel mal zu deinem Beruf zu machen?
Also zum Spielen, meine Mutter hat mit mir die Szenen geübt und ich habe es einfach ja, nach Gefühl gemacht. Und ich fand, für mich war ja Schauspiel immer normal. Für mich war es normal, an einem Set zu sein, meiner Mutter zuzugucken, dabei meine Hausaufgaben zu machen. Und ich wusste immer, das will ich auf gar keinen Fall machen.
Warum?
Später. Ja, weil ich fand es schon immer schwierig. Man war immer schon, oder man ist in diesem Business einfach sehr fremdbestimmt. Und ich hatte immer das Gefühl, ich will so ein bisschen mehr Kontrolle über mein Leben haben. Nicht irgendwie auf Caster oder Produzenten angewiesen sein, denen gerade meine Nase gefällt. Außerdem war ich schon immer sehr, sehr vielseitig interessiert. Ich wollte eigentlich immer Meeresbiologie machen oder Medizin. Ich habe auch ein Krankenhauspraktikum gemacht, dann mit Anfang 20. Also mein Weg war, glaube ich, noch nie geradeaus und ich denke, der wird auch nie so sein. Also es kann auch gut sein, dass ich noch mal was ganz anderes mache oder plötzlich, ich hatte mal überlegt, Sexologie zu studieren, da passt dann der Podcast wieder zu. Also so Sexualcoach zu sein. Also wer weiß, bei mir kann noch einiges kommen.
Ja, du hast ja auch studiert Sprachen. Also von daher gibt es ja ganz viele Möglichkeiten offensichtlich. Aber wir freuen uns, dass du dich jetzt erstmal wieder für eine neue Rolle in der Hafenkante, Notruf Hafenkante entschieden hast. Du bist sehr sportlich, Lilly. Machst regelmäßig Fitnesstraining, boxt. Deshalb wird dich der folgende Beitrag interessieren. Es geht um einen Boxclub in Eckernförde. Den gibt es jetzt seit 50 Jahren und einer der Gründer boxt sich immer noch durch. Stefanie Kühne hat ihn an der Schlei getroffen.
Auch mit 79 schwingt er immer noch die Fäuste. Hartmut Jessen.
Ich sage immer, der Boxsport ist wie das Leben selbst. Man geht mal zu Boden, aber man steht auf und kämpft weiter. Wenn man liegen bleibt, hat man verloren. Das ist im Leben so und auch im Boxsport.
Er ist der dienstälteste Boxtrainer in Schleswig-Holstein. Seit mehr als 40 Jahren trainiert er ehrenamtlich seinen Boxclub 78. Dreimal die Woche, 30 Jungs zwischen 14 und 18 Jahren.
Unten, oben. Was die Jungs hier leisten, bin ich der Meinung, das ist sagenhaft. Die Eltern bedanken sich. Kein Smartphone, kein Laptop, keine Videospiele. Nein, nein, körperlich 2 Stunden, 3 bis 4 Mal die Woche hier. Und das tut den Bengels gut.
1945 an der Schlei geboren, lernte er schon früh das Boxen. Während der Ausbildung zum Fleischer boxte er jeden Tag. In den 60ern kämpfte er selbst im Ring. Dann wurde er Trainer. Landesmeister, Deutsche Meister und Bundesligisten coachte er. Zuerst in Rendsburg, dann gründete er in Eckernförde 1978 seinen eigenen Club.
Mein Vater hat mich infiziert, als kleiner Junge schon. Er ist 1902 geboren, also ein Schmeling-Fan, gleicher Jahrgang wie Max Schmeling. Und der hat mich in diese Linie geführt. Also das ging nur um Max Schmeling im Radio. Und das war der Mann und mein Vater hat auch geboxt. Und das hat mich infiziert.
Der Boxclub, nicht nur ein Ort, um gemeinsam Sport zu treiben, sondern auch der Integration. Flüchtlinge aus Afghanistan und der Ukraine, Spätaussiedler aus Kasachstan, sie alle sind hier dabei.
Warum machst du so? Bleib doch so. Bap, bap, bap und nicht so.
Hartmut Jessen war lange Zeit als Sozialarbeiter für die Stadt Eckernförde tätig. Kümmerte sich um Menschen, die neu ins Land kamen. Für sein Engagement wurde er sogar mit der Verdienstmedaille der Bundesrepublik ausgezeichnet.
Das war so eine tolle Arbeit. Ich hatte teilweise 140 Leute da zu betreuen. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Und da habe ich bis heute ein paar tolle Boxer gehabt und bis heute sehr, sehr gute Freunde.
Noch 10!
Seine Trainingsmethoden streng, denn er ist noch vom alten Eisen.
Kein Setzen kann nichts hier. Und trinken nur die Zunge nass machen und nicht bauvoll Wasser.
Deshalb haben sie hier Respekt vor ihm.
Ich finde das vollkommen verständlich, dass wir beim Training keine Handys haben dürfen und nicht hinsetzen dürfen, das Boxen und keinen Ringelpiez mit anfassen.
Er hat die Erfahrung, er macht das mit Humor und zeigt trotzdem noch, dass er trotz seinem hohen Alter noch einiges mit kann.
Wenn man mal nicht kontinuierlich beim Training ist, nimmt er einem sofort direkt mit Herzenshand wieder auf. Also ist wirklich sehr ein warmherziger und guter Trainer.
Mit seinem Club will er noch 50-Jähriges feiern. Das wäre dann in 3 Jahren. In 10 Jahren oder so will er den Laden an Klaus Nissen übergeben, der den Club schon jetzt mit ihm trainiert.
Ich bin zufrieden, ich halte mich körperlich fit, bin unter jungen Leuten. Und das gibt mir ein tolles Gefühl, ein Lebensgefühl.
Natürlich auch ein Vermächtnis, was er denn hier hinterlässt, irgendwann mal. Und das ist natürlich dann auch schon eine Ehre, dann hier ein Teil sein zu dürfen.
Hartmuts großer Traum? Noch einmal einen aus seiner Trainingshalle zu den deutschen Meisterschaften bringen. Und er ist sich sicher, zumindest für den Landesmeistertitel hat er hier heiße Kandidaten.
Bäm, das wollen wir jetzt auch machen. Du bist nämlich auch eine Boxerin. Ich tue so gerade, aber habe natürlich keine Ahnung, obwohl ich es immer sehr cool finde, gerade bei Frauen.
Du darfst mal zumachen.
Ich darf zumachen. Geht einmal hier rum oder andersrum?
Ja, so. Nee, dann andersrum.
So, genau. Okay.
Dankeschön.
So, wie oft trainierst du?
Naja, da ich so viel mache, also ich mache Krafttraining, spiele Tennis, ich boxe, kann ich nur alles einmal in der Woche. Also Krafttraining mache ich öfter.
Aber immerhin, du machst jeden Tag Sport.
Nein, nicht jeden Tag, das ist zu viel. Und das braucht man auch wirklich nicht. Also wenn man sich auch optisch verbessern möchte, reichen 2-3 Mal die Woche. Man muss nur wissen, was man macht und wie man es macht. Und die Ernährung ist natürlich
wichtig. Und wie man diesen blöden Schweinehund an die Kette kriegt.
Ja, da habe ich kein Problem mit, weil ich finde das Gefühl währenddessen, ich liebe es einfach.
Zeig mal, was du drauf hast. Und schon dieser fokussierte Blick. So, Männer, was meint ihr? Sieht gut aus? Ja, super, ich finde es klasse. Und vor allem von unten
immer schön die Deckung. Deckung.
Genau. Und dann macht man ja mal so. Machen die ja auch immer so.
Ja, ich mache so nicht Geräusche. Ich sage eigentlich.
Ja, genau, eigentlich schon.
Ja, ja.
Und auch gegen die Pratzen vom Trainer oder
ja,
alleine?
Ja, natürlich. Wir machen auch ein bisschen. Wir haben jetzt mit Sparring angefangen.
Ja.
Ich wollte mal gucken, was macht das mit mir, wenn ich mal was abkriege, was nicht so angenehm ist. Und ich finde es richtig gut.
Ist wahrscheinlich auch noch mal anders, wenn man direkt einem in die Augen schaut dabei, anstatt auf einen.
Ja, also man hat einen Mundschutz, man hat einen Kopfschutz. Und es ist wirklich so, dass man dann denkt so, jetzt erst recht. Also,
komm, ich befreie dich mal, wir können uns ja noch ein bisschen hinsetzen. Ich meine, bist du eine, die auch zu Hause dann gut sporteln kann? Also wenn du es nicht schaffst im Sportstudio, dann einfach mal ein paar.
Ja, also prinzipiell ja. Wir werden auch wieder, wir bauen ja gerade ein Haus.
Ja.
Wir werden auch wieder ein kleines Gym im Keller haben, weil das einfach unsere Leidenschaft ist. Mein Mann war Leistungssportler, wo andere dann halt abends zusammen auf die Couch gehen und eine Serie gucken.
Dann gehen
wir
zusammen
ins Gym, machen vielleicht Nachrichten an oder gucken eine Talkshow oder hören einfach Musik und sind zusammen im Fitnessstudio.
Dein Mann ist René Adler, kennt natürlich vor allem die Hamburger als ehemaligen Torwart HSV. Wo habt ihr euch kennengelernt und wann war er schon der Star oder warst du schon der Star?
Ja, tatsächlich war ich der Star.
Ah. Ja, damals, und er kannte dich aus?
Er kannte mich aus der verbotenen Liebe und er war dritter Torwart bei Bayer Leverkusen.
Also noch nicht so eine große Nummer.
Er war noch nicht so eine große Nummer und er war noch sehr, sehr, sehr blond. Er hatte noch so ein bisschen blondierte Strähnen, das war noch nicht so meins. Und wir haben uns auch immer ein bisschen verpasst. Also er war in einer Beziehung, ich war in einer Beziehung. Ja. Und dann haben wir uns einfach angefreundet. Also ich war 19, als wir uns im Club kennengelernt
in
haben.
In Köln irgendwo.
In Köln, im Ivory, genau. Und dann waren wir echt, ich glaube, 6-7 Jahre einfach befreundet. Ja. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass da noch mal dann irgendwie doch noch die Funken sprühen. Aber die sind dann ganz gut gesprüht.
Und es hat nicht gleich Zoom gemacht. Ist ja auch schon, wenn sich sowas entwickeln kann. Okay, und dann wart ihr beide bereit für die große Liebe und habt auch geheiratet. Wie gesagt, jetzt auch 2 Kinder bekommen. Als er dann beim HSV war, war das der Grund, weshalb ihr nach Hamburg gekommen seid?
Ja, genau. Also wir waren gerade erst, ich glaube, noch nicht mal ein Jahr zusammen. Dann hat er das Angebot aus Hamburg bekommen. Und dann hat er gesagt, ja, also meine Pläne, ich Hamburg, bla 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 bla. Und wie Männer dann so sind. Ich hörte viel ich. Und ich dachte dann, okay, wo ist das Wir? Soll ich mitkommen? Und
Spielerfrau werden?
offiziell Spielerfrau werden in
ist
Hamburg?
Ist ja auch eine Entscheidung, oder?
Habe ich damals nicht so drüber nachgedacht. Ich war mir auch der Konsequenzen nicht so bewusst, weil ja, man kannte ihn, er war Nationaltorwart und ich kannte René halt schon echt lange. Aber dass man dann darauf so reduziert wird, auch wenn man schon in den Medien stattfindet, das fand ich überraschend, weil viele Frauen nutzen das als Sprungbrett und viele auch nicht. Ne? Also ich finde, man, das ist auch nicht immer fair, wie dieses Thema den Frauen gegenüber behandelt wird. Aber für mich war es tatsächlich schädlich. Meine Karriere war danach erstmal war gar nichts.
Ja. Da hieß es dann, nö, Soapstar, Spielerfrau.
Ja, das ich ist hatte so Soap auf der Stirn. Ja, und Deutschland funktioniert natürlich schon sehr mit Schubladen. Und ich hatte auch wirklich die Begegnung mit einer Casterin, die zu mir gesagt hat, ja, jetzt, wo Sie mit René Adler zusammen sind, Sie müssen schon aufpassen, was Sie machen. Und da dachte ich mir, wir haben uns immer zurückgehalten, wir sind nicht viel zusammen in die Öffentlichkeit gegangen. Und da kam dann irgendwann der Punkt, da dachte ich mir, naja, meine Karriere ist gerade irgendwie eingeschlafen. Jetzt kann ich auch einfach machen, worauf ich Lust habe. Und habe nicht mehr darauf Rücksicht genommen, ob es mir jetzt schaden könnte oder nicht. Ja. Ich habe einfach geguckt, bei mir zu bleiben, authentisch zu sein und auf Veranstaltungen zu gehen, die ich interessant fand oder Sachen zu machen, wo ich gedacht habe, ja, komm, warum nicht? Ja. Ne? Und ich glaube, das ist so das Geheimnis für vieles im Leben, dass man einfach sehr bei sich bleibt und sich selber treu bleibt.
Hat auf jeden Fall gut für dich, für euch funktioniert. Und er ist ja 2017 in Hamburg weg, 2018 ist der Verein abgestiegen. Also gerade noch mal so.
Ja, René hat die Bälle meistens gehalten.
Ja, oder? Also, und wie guckt er heute drauf und was macht er vor allem?
Ja, er macht vieles. Er ist Unternehmer, er ist Experte bei Sky, beim ZDF.
Berater praktisch im Sportbereich
geblieben? Nee, Berater. Also er ist im Sportbereich geblieben, aber er hat eine Torwart-Handschuhfirma, Titan, eine sehr erfolgreiche. Er macht vieles. Ich würde nicht ausschließen, dass er nicht doch wieder irgendwann so richtig in den aktiven Fußball in einer gewissen Position zurückgeht, weil ich merke schon, dass sein Herz schneller schlägt, wenn irgendwas mit dem HSV ist. Das ist einfach sein Verein und er liebt den HSV. Und ich muss tatsächlich auch wenn ich sie nicht mehr gucke, gucken wir doch irgendwie alle spielen.
und hört wahrscheinlich ganz viel auch der ARD, dann, wenn ihr es nicht schafft, im Radio. Ihr baut gerade, hast du gesagt, ein Häuschen. Also eigentlich steht das ja schon.
Wir bauen um.
Ja. Aber ihr baut total um. Wir haben das verfolgen können, weil du ja auf Instagram ab und zu so ein bisschen erzählst, wie gerade der Stand der Dinge ist. Und da gucken wir und hören wir einfach mal rein.
7 Gründe, warum unser Haus perfekt für uns ist. Lage, Lage, Lage. Zentral und trotzdem hat man seine Ruhe. Die Aufteilung. Die Kinder werden zukünftig ihre eigene Etage haben. Trotz der vielen Quadratmeter bleiben die Wege aber überschaubar. Das Gym. Unser absoluter Lieblingsraum, der im alten Haus auch mega viel genutzt wurde. Das Herzstück, die Küche, ist mit Wohnen und Essen verbunden. Hier werden wir hoffentlich viele schöne Abende mit Freunden verbringen.
Oh wow, da möchte ich auch wohnen. Wie traumhaft.
Ja, es wird schön. Es wird wirklich schön, aber wir übertreiben es natürlich schon wieder. Also es war wirklich schon viel Gutes in dem Haus. Allerdings das Heizthema war noch sehr, sehr oldschool. Da haben wir gesagt, komm, dann machen wir es jetzt auch einmal richtig, wenn wir es anpacken. Und machen es auch wirklich zu unserem, auch nach unserem Geschmack. Und wir sind ja schon eine Weile dran. Und ich hoffe so sehr, dass wir, der berühmte Satz, hoffentlich sind wir vor Weihnachten drin.
Ah, okay, also es sollte nur eine kleine Renovierung sein. Mittlerweile ist es eine Grundsanierung, wie wir gesehen haben. Gym wird auch ziemlich groß, also da passt alles an Geräten rein. Ich finde es sieht toll aus, vor allem mit dem Garten auch.
Ja, das wird schön und ich habe auch richtig Bock, meine Hände dreckig zu machen und in den Garten zu gehen und zu ernten und anzupflanzen und den Kindern das auch ein bisschen zu vermitteln, weil wir sind halt schon totale Städter, ne? Muss man einfach sagen.
Aber das Schöne ist, dass René ja offensichtlich auch ein guter Hausmann ist und ordentlich mitmacht, ne? Hast du mal erzählt.
Also ja, das macht er. Er meckert immer mit mir, weil ich bin halt Künstlerin, ich bin die Chaotin, aber man sagt ja, da wo Unordnung ist, ist auch sehr viel Genie, deswegen muss er da durch, aber ich versuche stetig mich zu verbessern.
Also ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr dann wirklich vor Weihnachten drin seid, weil das sah so aus, als wäre doch noch einiges zu tun. Ne?
Ich habe Hoffnung.
Toi, toi, toi. Danke. Vielleicht schaffst du es sogar den Sommer noch. Falls du noch Kunst brauchst für die Wände, da hätte Katrin Brinkmann jetzt einen Vorschlag. Ein Kunstwerk des Hamburger Künstlers Şekir Gökşeber. Bin sehr gespannt, ob dir seine Kunst gefällt.
Waschtag bei Şekir Gökşeber, so der Titel dieser Arbeit, in der er universellen Gebrauchsgegenständen wie Wäscheklammern eine ganz neue Bedeutung gibt.
Das nennt man Kreativität oder Andersdenken. Ab und zu muss man von Alltagsrealität rausgehen.
Seit 25 Jahren ist der gebürtige Türke in Hamburg zu Hause, fühlt sich aber als Weltbürger. Deutschland bietet dem preisgekrönten Künstler ein ideales Netzwerk für zeitgenössische Kunst, wie Galerien und Museen, in denen er seine Werke ausstellt. Kreativ und voller Spielfreude war er übrigens schon als Kind.
Damals haben wir kein Spielzeug gehabt. Wir mussten eigene Spielzeuge bauen. Und ich habe damals keine gekaufte Spielzeuge gehabt. Immer wieder selbst gemacht.
Für Shakir Gökçebar sind fast alle Dinge des täglichen Gebrauchs potenzielle Kunstobjekte. Selbst aus vierlagigem Klopapier macht er eine poetische Inszenierung. Das Werk Translayers schuf der Künstler schon vor Corona, als Toilettenpapier plötzlich Mangelware wurde.
Mit dem Klopapier so an der Wand, das ist wie eine Linie. Und dann muss man nicht unbedingt mit dem Pinsel zeichnen. Kalligraphische Arbeit mit dem Toilettenpapier an der Wand ist sehr interessant für mich.
Auch aus Regenschirmgestängen, vielleicht ja dem Wetter im Norden geschuldet, macht Shakir Gökçebar Kunst. Die Arbeit taufte er Yurt, in Anlehnung an ein mongolisches Zelt. Yurt ist übrigens auch türkisch und bedeutet Heimat.
Zwei, drei. Ja, hier muss eine. Ich mag normalerweise Symmetrie nicht, trotzdem mache ich, interessanterweise.
An seine Heimat erinnert ihn dagegen die Ornamentik orientalischer Teppiche. Zerschnitten und völlig neu angeordnet will er die Gegensätze von Orient und Okzident deutlich machen.
Das ist so ein versteckter Instinkt, wo ich geboren bin, und Kalligrafie mag ich, Ornament mag ich, aber auch gleichzeitig so Minimalismus und auch so Einfachheit mag ich auch.
In der Einfachheit liegt für Shakir Gökçebar Schönheit und Zauber zugleich. Selbst Schuhbürsten begeistern ihn. An den Enden zusammengeklebt und gestapelt wird daraus ein Kunstwerk. Der Titel der Arbeit verrät: Der Mann hat Humor.
Der Titel heißt Brunette und Blondine.
Bist du immer noch ein bisschen Kind?
Ah, natürlich. Das muss man. Jeder hat was, sowas eigentlich. Aber spielerische Arbeiten gehört meine künstlerisches Leben.
Ein Künstler, der Alltagsgegenständen eine Seele einhaucht. Das wichtigste Auswahlkriterium des Weltbürgers Shakir Gökçebar: Der Betrachter muss sie erkennen können, ganz gleich, wo er auf der Welt zu Hause ist.
Tolle Kunst, und vor allem mit diesen Alltagsgegenständen, die mal so ganz anders anordnen im Grunde und daraus Kunst zu machen. Wäre das was für dich? Kannst du dir so ein Kunstwerk vorstellen?
Naja, also die Klopapierrollen, die bräuchte ich jetzt nicht in meinem Wohnzimmer, aber wir haben selber auch sehr viel Kunst, aber tatsächlich mehr Malerei, Ölbilder.
Ja.
An Skulpturen hab ich mich noch nicht so rangewagt.
Aber bist Kunst interessiert? Also gehst du auch in Museen, Ausstellungen?
Ja,
und
ja, sehr. Und ich liebe auch Messen und das ist immer ganz spannend. Aber eigentlich haben wir jetzt keinen Platz mehr für Bilder. Deswegen dürfen wir nicht mehr losziehen auf eine Messe.
Habt ihr denn den gleichen Geschmack? Oder müsst ihr, wenn ihr ins neue Haus zieht, euch sagen, okay, jeder hat 5 vielleicht Freischüsse. Das darf dem anderen auch nicht gefallen. Alles andere muss beiden passen.
Zufälligerweise hat das echt immer sehr, sehr gut gepasst. Also wir sind beide so ein bisschen melancholisch angehaucht, was die Kunst angeht. Und ich habe letztens noch 2 Bilder gekauft für mich. Ja. Und dann kamen sie, und René findet sie jetzt auch so toll, dass er schon plant, sie irgendwie ins Wohnzimmer zu hängen. Und ich sage, stopp, vielleicht ist das aber von meinem Arbeitszimmer. Mal gucken.
Ja. Ja, gut, aber klingt auf jeden Fall schön. Sich mit schönen Sachen zu umgeben, ist ja immer wundervoll. Wann drehst du wieder?
Ich drehe erst im Sommer wieder. Genau, ich habe gesagt, dass ich gerne dieses Jahr so einen Hauch kürzer treten würde bei der Hafenkante. Einfach wegen Hausbau, meine Kinder sind ja noch mini, also die sind 2 und 4,5. Und das ist schon echt sehr herausfordernd, dann auch noch 11, 12 Stunden am Tag zu arbeiten und dann noch die Kids zu machen und Text lernen am Abend und noch überlegen, ja, welcher Fußboden wird das? Also so ein bisschen Luft brauchte ich jetzt, und das wurde mir netterweise gewährt, und dann fange ich im Sommer wieder
an. Man kann euch ja trotzdem sehen, donnerstags ZDF, Notfall.
19:25.
Genau. Ja. Und bis dahin kann man dich irgendwo in der Alster treffen mit Kindern und den 2 Hunden, nicht zu vergessen, über den wir noch gar nicht gesprochen haben.
Ja, also meistens sonst trifft man mich ab, total abgehetzt, ungeschminkt in Jogginghose.
Also man erkennt dich kaum, mit anderen Worten.
Man erkennt mich kaum. Ich bin dann gerade auf dem Weg zum Gym oder zum Supermarkt und gucke dann
auf
ganz
jeden Fall in Bewegung.
Auf die Uhr. Ja, ja.
Lili, das war wunderbar mit dir. Premiere, aber ich bitte doch sehr darum, dass du wiederkommst.
Super gerne,
vielen schön.
Dank.
Wir würden uns freuen. Morgen wird es im wahrsten Sinne zauberhaft. Das magische Duo Tommy Ten und Amelie Fantas kommen. Und mit etwas Glück bringen sie auch ihren Zauberhund mit. Und der heißt passenderweise Hundini. Ne? Verstehen Sie? Gut. Also, morgen sehen wir uns wieder und hier jetzt für Sie das Landesprogramm. Tschüss, schönen Abend und Ihnen guten Heimweg.
Danke.